Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Da ist er wieder, der Urlaub im Kopf oder unter Kopfhörern, eine halbe Stunde lang Seele baumeln lassen und dazu noch einen interessanten Menschen kennenlernen. Genau das machen wir hier nämlich im Reisepodcast von Studiosus. Wir stellen Ihnen auch die Reiseleiterinnen und Reiseleiter vor, die mit Ihnen unterwegs sind. Das sind erfahrene und ja auch sonnige Begleiter, die eine Bindung haben zum Sehnsuchtsort. Und der Ort, über den wir heute sprechen, der ist definitiv so einer. Er duftet noch dazu nach Lavendel. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist und ich freue mich heute auf Annette Lauterbach. Sie ist unsere Expertin für die Provence. Annette, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, grüß dich.
Bevor wir dich kennenlernen, damit wir auch verstehen, warum du so ein sonniges Wesen hast, erzähl uns doch so ein bisschen von Studiosus. Also wenn es um Studiosus geht, da muss dir im Grunde genommen keiner was vormachen. Na, da gibt's bei dir Erfahrungen aus Jahrzehnten. Hier stehst du quasi kurz vorm Durchhalteorden, kann man sagen. Wie lange bist du eigentlich dabei?
Also tatsächlich jetzt im Februar sind es 30 Jahre, wow, dass ich bei Studiosus angefangen habe. Und es ist tatsächlich so, ich hätte mir nichts Schöneres eigentlich vorstellen können, aber damals natürlich nicht gedacht, dass es so lange Zeiten sind. Und es ist einfach so diese Neugierde gewesen, andere Länder, andere Menschen kennenzulernen. Und ich hatte eigentlich vor, nach Italien zu gehen in einem Freisemester. Mhm. Und da hat mir meine Dozentin von der Universität gesagt, ich soll mich doch, weil ich habe schon Stadtführung in Esslingen gemacht, bei Studiosus bewerben. Das seien die Besten. Und dann bin ich wirklich ins Reisebüro, habe mir einen Katalog geholt und habe mich dann bei Studiosus beworben.
Großartig. Und dann warst du auch in anderen Ländern unterwegs.
Ja.
Bist dann auch schlussendlich in Frankreich gelandet, in einer der schönsten Regionen, wie wir
das
feststellen
stimmt.
konnten, die Provence. Wo hat es bei dir Klick gemacht? Wo hast du gesagt, das ist das Land oder die Region, die ich öfter bereisen muss und den Menschen davon berichten möchte?
Also tatsächlich, wir sind zu Hause viel nach Frankreich gefahren, weil mein Vater kommt von der Schweizer Grenze, mhm, und hatte eben mit Franzosen zu tun, hat es immer positiv erlebt. Und ihm war sehr wichtig, dass man eben das weiter tradiert. Und ganz ehrlich, Frankreich ist so vielfältig. Paris ist nicht die Provence, ist nicht Burgund, ist nicht die Bretagne. Und tatsächlich, jede Region hat ihren Charme. Und ich finde einfach, gerade jetzt, auch in unserer aktuellen Zeit, ist es ganz besonders wichtig, dass wir unsere Nachbarn A, kennen und B, ja, vor allem, dass wir uns gegenseitig besuchen und dass ja nicht diese Jumelage, dass ja nicht diese Verbindung zwischen den Ländern eigentlich abbricht.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie alles angefangen hat? Ja, damals du noch blutjung, ja, mit weichen Knien vielleicht, ja, oder in der ersten Gruppe?
Absolut.
Wie war das?
Also das ist schon, sage ich mal, Anstrengung pur. Und ich frage mich schon auch, wie ich es gemacht habe, weil ich bin tatsächlich auf meiner zweiten Reise 25 geworden und fand es dann schon auch sehr mutig, wenn ich das jetzt heute mir so rückblickend anschaue.
Aber toll.
Auch mutig von Studiosus.
Ja. Dieser Weg der letzten Jahre hat dich in die Provence geführt, eine der schönsten Regionen des Landes, eine der schönsten Regionen Frankreichs, auch für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich von gar nichts, ja? Und
ja,
du müsstest mich begeistern. Aix-en-Provence ist heute unser Ziel. Vielleicht verrätst du uns kurz so ein bisschen über die geografische Lage.
Ja, also Aix-en-Provence ist tatsächlich im Süden von Frankreich und es ist für die Franzosen selber auch lange immer noch die Idealstadt schlechthin, weil Aix-en-Provence eigentlich alles beinhaltet. Mhm. Das heißt, wir haben Studenten, es gibt mehr Kneipen im Vergleich zur Einwohnerzahl. Es ist eine lebendige Stadt, es ist aus allen Epochen etwas da, also von den Kelten über die Salou, wir über dann die Römer, dann eben auch über die verschiedenen Zeiten, übers Mittelalter, die Strukturen, dann letztendlich auch über den Exerbarock und Aix begeistert eigentlich immer.
Wann erleben wir die Region am farbenprächtigsten? Wobei Farbe, ja, es ist eine Lavendelregion, aber wann habe ich den Duft, die Farbe, das Lebensgefühl in voller Schönheit im Jahr am meisten?
Also das Wichtigste ist eigentlich generell, wenn man an die Provence denkt, dass man tatsächlich die Provence bitte nicht gleich mit Lavendel gleichsetzt. Ich habe hier extra auch ein Lavendelsäckchen mal noch dabei zum Riechen, weil das kann man das ganze Jahr über auch, ja, bekommen. Aber wenn jetzt Gäste tatsächlich wegen dem Lavendel kommen, da würde ich wirklich gucken, dass ich mit dem Cooltimer unterwegs bin. Und es ist eigentlich wirklich Mitte Juni bis Mitte Juli, das kommt immer auf die Jahressaison drauf an, plus minus, in der Hochprovence.
Ja.
weil der echte Lavendel wächst eigentlich erst bei 800 Metern. Und es war eigentlich in einem Gebiet, wo einfach wenig guter Boden ist und deswegen optimal für die Ziegenhirten, da zusätzlich noch ein Geld zu verdienen.
Es gibt eine Menge zu sehen in Aix-en-Provence.
Ja.
Und ich habe jetzt auch richtig Lust drauf. Lass mich mal starten mit dir in einer Gruppe oder in deiner Gruppe.
Ja.
Wie starten wir beide oder wir in der Runde? Ich hoffe, vielleicht mit einem guten Frühstück.
Auf jeden Fall. Auch das ist zum Beispiel so was Tolles. Oh. Frankreich hatte früher immer sehr, sehr einfache Frühstück. Gepflogenheiten, also ein Croissant und ein bisschen ein Töpfchen mit Milchkaffee. Und heute, die Hotels haben schon Käse, Wurst, Eier, dann Joghurt, Früchte. Also es hat sich echt viel getan. Und dann freue ich mich, wenn ich mit der Gruppe losfahre. Und ich stimme dann immer gerne meine Gruppe am Tag ein. Was erleben wir heute? Damit man schon mal so eine Idee bekommt, was machen wir heute?
Wie sind wir da in der Stadt unterwegs? Vermutlich sind wir eher nicht alleine, denn es gibt ja auch eine Menge Studenten dort. Es ist eine Studentenstadt. Und die kommen ja bekanntlich auch nicht früher aus dem Bett als wir vielleicht als Reisegruppe.
Nee, aber es ist wirklich toll. Wir haben diese Audiosets und die haben die Gäste tatsächlich ab dem ersten Tag, kriegen die das verteilt. Mhm. Und das lieben auch unsere Gäste. Das heißt, also man muss zum Beispiel jetzt nicht immer am Reiseleiter kleben oder muss da immer warten, bis alle da sind, sondern es gibt einfach der Gruppe auch die Freiheit, mal noch ein Foto zu machen, mal was anzuschauen.
Ja.
Und tatsächlich ist es so, dass also ich auch was einspielen kann an Musik. Oder wenn ich was Dramatisches aus der Geschichte erzähle, kann ich zum Beispiel so Pferdegetrappel einbringen oder in der Kirche dann zum Beispiel gregorianische Musik. Mhm. Einfach so dieses Thema auch mit allen Sinnen, so Stadt, Land, Leute, bisschen mehr zu erleben.
Wow, da machst du dir richtig Mühe. Ein Sounderlebnis auch noch mit dazu.
Ja.
Toll. Ich kann mir gut vorstellen, aufgrund der geschichtlichen Situation, dass Aix-en-Provence so viel zu bieten hat, geht es dann los mit einem Museum, wo ich die Geschichte erkunde? Oder sind wir vorher noch woanders?
Also tatsächlich, Museen sind schon wichtig, aber ansonsten sind es alles moderne Studienreisen und da ist es immer eine wunderbare Mischung aus Land, Leute, Geschichte, Kultur.
Schön.
Und deswegen, wenn wir zum Beispiel nach Aix fahren, wir machen das jetzt einfach mal an Aix-Fest, wir würden jetzt einfach nach Aix fahren. Ich möchte immer gern auch, dass wir einmal um dieses mittelalterliche Ei, wo man sieht, aha, so war diese Struktur, so war diese Stadtmauer eigentlich gebaut worden und so ist heute auch noch diese Ringstraße um die Stadt herum, übrigens auch einspurig, das heißt, ich kann nicht wieder zurück, sondern wenn ich mich vertan habe, muss ich nochmal den Kreis fahren. Und dann zeige ich denen immer, wo die wichtigsten Sachen sind und damit die Gäste auch so ein Gefühl kriegen, wie groß ist die Stadt. Weil ich finde immer schade, wenn man irgendwie nur hingebracht wird, aussteigt und dann kann man nicht immer alles erlaufen. Und da sind die Gäste extrem dankbar, wenn sie so ein bisschen auch ein Gefühl kriegen für die Stadt.
Das ist die Altstadt, von der du sprichst, die so besonders ist?
Ja, die ist besonders.
Ich weiß, dass auch der Markt dort so ein absolutes Highlight für dich ist. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Vermutlich gibt es auch mehrere.
Genau, das ist der Place de Ramu zum Beispiel und dann Place de Richelme ist der berühmte Blumenmarkt.
Okay.
Und dann der nächste schöne Markt ist zum Beispiel vorm Rathaus. Also heute ehemalige Post und das war der ursprüngliche Kornspeicher der Stadt Aix-en-Provence.
Den habe ich mal auf dem Foto gesehen, sieht wunderbar aus. Schöne Verzierungen am Giebel, wirklich traumhaft, toll.
Und dann ist dir vielleicht auch aufgefallen, da gibt es zwei Figuren oben im Giebel.
Ja.
Eine Frau und ein Mann und zwar als Flussgötter. Also ein Flussgott und dann eine Frau und ein Mann. Und das Besondere ist, dass der Mann ist Le Rhône, weil das ist männlich.
Mhm.
Und La Durance, das ist die Durance, das ist der zweite Hauptfluss durch die Provence. Und interessant ist auch, dass wir immer die Rhone sagen, aber es heißt eben der Rhone übersetzt.
Schön, wieder was gelernt.
Und was auch noch schön ist, ist, dass in der Provence es also die drei Geiseln gibt, der Provence. Und es ist einmal der Mistral, dieser starke Nordwind.
Ja.
Dann ist es das Parlament und die Durance, weil das ist ein schöner Fluss, aber kann so reißend sein, das ist wirklich dramatisch, kann viel kaputt machen.
Hm.
Man zähmt heute den Fluss für Elektrizität, das ist heute von Vorteil, aber es ist tatsächlich auch immer eine Gefahr.
Du bist gerade so ein bisschen schnell über den Markt gegangen, ich muss dich nochmal zurückholen.
Ja.
Ich würde dir vielleicht noch mit Blumen eine Freude machen.
Ja.
Was ist denn da zum Beispiel eher so deins? Sonnenblumen, Rosen, Lavendel vermutlich eher nicht, weil das nimmst du immer nur ein Säckchen mit, wie ich weiß.
Ja. Also tatsächlich, dieser Markt ist immer bestechend, egal wann man kommt, weil auch da die Franzosen diese Gabe haben, alles schön zu dekorieren. Mhm. Also sie präsentieren schön. Das heißt, also es wird nicht einfach in so eine Schütte geworfen, sondern es wird einfach drapiert. Und ich finde es schon auch erstaunlich, ob man im Frühjahr kommt oder im Herbst, es sind immer schöne Früchte, Gemüse. Also das, was gerade auf dem Markt möglich ist, wird angeboten.
Ich merke schon, du gehst so ein bisschen drüber bei die Frage, Sonnenblumen oder Rosen? Ich muss doch wissen, was ich dir nach unserer Reise dann in die Hand drücke.
Ehrlich gesagt, ich liebe beides. Aber zur Provence gehören für mich einfach die Sonnenblumen, gebe ich zu.
Dieser Markt oder die Märkte, die es gibt, ist das eigentlich nur was für Touristen oder gehen auch die Einheimischen dort einkaufen?
Nein, also es ist tatsächlich so, die Einheimischen gehen dort auch hin und das ist eigentlich auch so eine Besonderheit der Franzosen. Man kauft am Wochenende in den großen Supermarchés ein, gerade zum Beispiel ein Carrefour oder wie sie alle heißen. Ja. Und es ist immer vor der Stadt, aber so die frischen Dinge, also wie die Salatsachen oder zum Beispiel Radieschen oder Kleinigkeiten, die werden dann schon auch immer frisch gekauft. Und in Frankreich spielt halt schon das Essen eine sehr, sehr große Rolle. Und es ist auch so diese Wertschätzung. Lieber kauft man sich ein kleineres Auto, aber man gibt Geld für sich und eben auch für sein Essen aus.
Ach, sehr sympathisch.
Ja.
Annette, ich bin einer von der ganz schnellen Sorte. Ich habe schnell gekauft, was ich brauche. Ich habe hier ein bisschen Oliven, ich habe hier ein bisschen Olivenöl, ich habe hier auch frische Früchte. Bin fertig, was mache ich jetzt? Kann ich mich irgendwo hinsetzen, Leute beobachten?
Was wichtig ist und was ich wirklich empfehle, ist immer auch einen Kaffee vielleicht zu trinken. Mhm. Ein Espresso, was ja im französischen Kaffee ist. Und das Nette ist, wenn dann die Menschen sich bemühen, unsere Gäste sagen, en café, s'il vous plaît, dann sagen inzwischen die Provençalen nach dem Motto, meinen Sie einen Espresso? Weil inzwischen sagen die Franzosen, auch Espresso und nicht mehr Kaffee für den kleinen Kaffee.
Okay.
Also und da ist einfach auch oft so eine schöne Möglichkeit zu beobachten. Und ich war jetzt gerade mit einer Gruppe unterwegs und da war ich mit ein paar Gästen dann in so einem kleinen Café. Das sind wirklich die Einheimischen. Das ist so klein. Und dann habe ich wieder gedacht, das war Provence par excellence. Denn da kam eine Tochter mit ihrer Mutter. Die Mutter war bestimmt schon Anfang 90. Die Tochter war auch schon, denke ich, über 60. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was die so miteinander konsumieren. Und dann war toll zu beobachten, da hat dann die Mutter, also die ältere Dame, dann ein Glas Rosé bestellt und die Tochter hatte einen Saft bestellt, hat sich dann ein Zigarettchen gedreht und dann saßen die Damen morgens um 10:30 in dieser kleinen Bar und haben dann sich's gut gehen lassen, hatten schon ihre Einkaufskörbe gefüllt mit Produkten, die sie auf dem Markt gekauft haben und wo ich gedacht habe, ist das nicht großartig, weil sie machen es einfach und sie lassen sich's gut gehen und es ist ihnen vollkommen egal und die Tochter hat dann das Zigarettchen geraucht, die Mutter hat dann diesen Rosé getrunken und sie fanden super und wir saßen daneben dran und hat man sich wohlwollend zugenickt und hat sich gegenseitig sehr schön eigentlich auch so beglückt und dann haben wir da dieses Spektakel gehabt und dann sind wir danach wieder weitergezogen.
Ich glaube, ich habe jetzt noch ein bisschen den Überblick verloren. Sind wir in der Altstadt oder sind wir schon durch? Kannst du bitte mal den roten Schirm heben, damit ich wieder weiß, wo wir sind?
Also wenn wir jetzt mit dem Bus so einfach mal die Struktur gesehen haben, dann würden wir tatsächlich am obersten Punkt von Aix-en-Provence aussteigen. Und ich finde immer ganz schön, man läuft dann so über die verschiedenen Stationen, über die Kirche Saint-Sauveur, über diesen besonderen Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert, dann runter zu diesem Uhrenturm. Und dann sieht man zum Beispiel auch diesen Platz vom Forum der Römer, was heute ein großes Viertel ist, wo man abends ausgeht. Mhm. Und dann kommt man sozusagen in die erste römische Stadt, Anlage und dann geht man über den Rathausplatz, wo eben jetzt auch diese Figuren sind von der ehemaligen Post, vom Getreidespeicher runter zum Place Richelm, zum Markt.
Wie unterscheiden sich denn diese Stadtteile? Du hast es gerade angesprochen, es gibt den römischen und den mittelalterlichen Stadtkern. Wie erkenne ich die?
Indem es einfach so einen Glockenturm gibt, der dann, sag ich mal, unmittelbar vor einem steht, wo man merkt, okay, ich dachte, ich bin schon in dem mittelalterlichen Ei und merkt, aber da gibt es noch was Kleineres innen drin.
Ah ja, okay.
Und das ist aus dieser römischen Zeit. Und dann natürlich clever, wie die Menschen immer sind. Was macht man? Man nimmt diese vorhandenen Gebäude als Baumaterial und hat dann wiederum zum Beispiel diese Säulen, die Granitsäulen, die zum Teil aus Ägypten kamen, die hat man dann zum Beispiel bei der ersten Basilika mit übernommen. Und dann auch so tolle Sachen, da gibt es dann so ein kleines Baptisterium aus dem 5. Jahrhundert. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, es gibt helle Säulen und dunkle Säulen. Mhm. Und zwar um auch das optisch zu zeigen. Es waren ja dann, als Christianisierung dann anfing, die Menschen als Erwachsene getauft worden, dass sie sozusagen aus dem Dunklen durch diese zwei Säulen in das Taufwasser kamen, dann getauft wurden und dann bei den hellen Säulen wieder ausgestiegen sind, weil das war ja das Weiß, das Licht, die Reinheit, dann auch das optisch nochmal zu zeigen. Und das Baumaterial war ja da. Und somit haben wir eben die Reste bis heute.
Klasse.
Ja.
Wie lange brauchen wir denn eigentlich, um bis dahin zu kommen, wo du gerade von sprichst?
Also wir brauchen eigentlich mal so einen halben Tag, damit man sich mal so zurechtfindet. Das geht relativ zügig, weil es ist alles ziemlich nah beieinander. Mhm. Und was mir auch mal ganz wichtig ist, dass wir halt auch auf sowas wie dem Markt genug Zeit für uns selber haben. Ja. Das heißt, man kann schon auch zusammen was anschauen, aber die Gäste wollen doch mal an dem einen oder anderen Stand stehen bleiben oder der eine oder andere möchte jetzt doch einen Kaffee nehmen, kann das gleich verbinden und sagen, ach, dann mache ich kleine Pause. Und es ist eigentlich immer sehr schön. Oder einfach mal nur gucken und beobachten.
Na klar.
Wie läuft das Leben hier um mich rum?
Wie ist das mit deinen Gästen, wenn es an die Mittagszeit geht? Verpflegen die sich dann selber oder macht ihr dann einen kleinen Abstecher, möglicherweise ein Restaurant, das du empfehlen kannst? Wie ist das da?
Also tatsächlich, in Ex ist die Vielfalt so groß, dass tatsächlich die Gäste oft selber sich was suchen.
Okay.
Jetzt, wenn wir in kleineren Dörfern sind, da würde ich dann manchmal auch was reservieren. Da würde ich hingehen und wer Lust hat, kann mit mir mitgehen. Aber in Ex tatsächlich, da ist die Neugierde zu groß und wenn man schon da durchläuft, sieht man so viel. Und es ist auch ganz interessant, wie sind die Bedürfnisse? Mhm. Manche wollen einen Snack zum Sitzen irgendwo an dieser großen Cour Mirabeau, also dieser Prachtstraße von Aix-en-Provence. Das ist die Flaniermeile schlechthin. Und die Nächsten sagen, oh, ich möchte einmal am Cour Mirabeau sitzen, Cappuccino oder beziehungsweise einen Kaffee oder Café au lait trinken. Und die Nächsten sagen, nee, wenn ich in Aix bin, dann muss es ein Pastis sein, weil das ist für mich der Inbegriff. Und was jetzt neuerdings immer kommt, ist, dass viele, die diese Krimis lesen, zum Beispiel von verschiedenen Schriftstellern über die Provence, da gibt es immer wieder, dass zum Beispiel die Kommissarin dann diesen Mont trinkt. Das ist dieser Pfefferminz-Sirup mit Wasser.
Ja.
Und dann habe ich wirklich Gäste gehabt, die haben gesagt, Annette, wenn ich auf der Cour Mirabeau bin, dann muss es ein Mont sein. Und wenn es nur der einmalige Mont ist.
Klasse.
Aber so hat man manchmal so Vorstellungen und das finde ich immer ganz toll und unterstützt es total, weil ich finde es super, wenn man sowas im Kopf hat.
Wie mit den Big Lebowski-Fans, die auch immer, wo sie gehen und stehen, White Russian trinken müssen.
Genau.
Wir haben hier die mediterrane Küche. Annette, was kannst du da besonders empfehlen? Von Käse hast du vorhin schon geschwärmt. Was gibt's da noch?
Also, was halt wirklich fantastisch ist, ist das Thema Fisch. Mhm. Immer ganz frisch. Dann auch eben wunderbares Gemüse. Also zum Beispiel auch Sachen, die wir bei uns zum Beispiel kennen, wie auch Auberginen, das dann zum Beispiel auch wie so eine Mousse gemacht wird. Und dann natürlich die Tapenade. Das ist diese Olivenpaste.
Ja.
Und das machen die sehr gerne auch so zum Beispiel mit so wahnsinnig schönen Salaten. Und man kennt vielleicht Salat Niçoise, den kennt man von der Côte d'Azur, aber dann haben die zum Beispiel einen Salat de Chèvre, wo dann Schafskäse mit auf Brot getan wird und das ein bisschen erwärmt wird. Und es ist immer ein großer Teller und da wird man richtig schön satt. Und es gibt immer wunderbares Baguette dazu. Und das nehmen viele sehr, sehr gerne.
Olivenöl ist, glaube ich, auch so ein bisschen charakteristisch für die Region.
Ja.
Gibt es auch die Möglichkeit, mit dir eine Ölmühle mal zu besuchen?
Ja, also wenn wir zum Beispiel dann außerhalb wieder sind von Aix, da gibt es dann diese Region von den Alpes, Les Baux zum Beispiel. Das ist so ein geschützter Bereich.
Mhm.
Und dann ist es wie in einer, sag ich mal, wie einem Eldorado, wo die besten Olivenöle eigentlich herkommen.
Wow.
Und da sind wir tatsächlich auch bei einem Olivenbauer. Und das ist toll, weil es gibt verschiedene Sorten von Oliven und die schmecken wirklich ganz unterschiedlich. Und wenn wir das probieren, dann sagt er uns auch, das könnt ihr gut nehmen, jetzt zum Beispiel für einen Salat. Aber das wäre zum Beispiel fantastisch, wenn ihr ein schönes Fleisch macht. Ja, nicht mit Olivenöl anbraten, das geht nicht, weil Olivenöl darf man nicht erhitzen.
Mhm.
Aber dann einfach, wenn man es angebraten hat, nachdem es Fleisch etwas geruht hat, dann Olivenöl drüber, dann dieses Fleur de sel, das ja auch aus der Provence kommt, mit Nuancen, Thymian oder mit Zitronengeschmack oder mit ein bisschen Knoblauch, dann kann man es wirklich toll verfeinern.
Das heißt also, die Gäste, die mit dir unterwegs sind, die können auch mit dem Olivenbauern dort ins Gespräch kommen, ihm Fragen stellen und
der
ist dann auch bereitwillig, um dort Antwort zu geben.
Ja, und vor allem, sie sind eigentlich immer super interessiert und es ist ja auch so, man möchte ja gern was aus dem Land mitbringen. Und es ist einfach noch schöner, wenn ich dann weiß, wo habe ich es gekauft. Und ehrlich gesagt, diese lokalen Produzenten sind auch super dankbar, wenn wir kommen.
Ach, schön.
Weil das einfach auch eine aktive Unterstützung ist für ihre Produkte.
Toll.
Und ich denke immer, genau das ist ja auch das Wichtige, dass wir das Lokale unterstützen.
Ja, absolut. Das finde ich toll. So, jetzt haben wir Mittag gegessen, Annette. Ich könnte mich jetzt schon irgendwie hinsetzen, irgendwo barfuß gehen. Es gibt einen wunderschönen Park dort in Aix.
Ja, es gibt dort was so ein bisschen Verstecktes. Das ist dieser Pavillon Vendôme. Und das ist tatsächlich so ein bisschen vor den Toren. Heute ist es natürlich alles mittendrin, aber ursprünglich war es so ein bisschen vor den Toren. Das ist aus der Barockzeit. Und da waren dann diese Paläste, wo einfach einzelne Familien so stark eigentlich waren, dass sie sich solche Barockanlagen gebaut haben. Und es ist umrandet mit Bäumen und auch wie so einer kleinen Architektur, so Grünarchitektur. Mhm. Und das Besondere am Barock ist immer, wenn man in der Mitte eine Achse durchzieht, ist links genau dasselbe wie rechts. Und es ist so die klassische Bauweise. Und da sind halt auch viele Einheimische, die mittags dort dann zum Beispiel einfach ihre Mittagspause machen. Und das ist auch toll, wenn man sich da aufhält, weil da kann man auch in so einer Stadt sich einfach ein bisschen rausziehen und einfach mitten im Grünen sein.
Ja, schön. Wird da eigentlich auch Boule gespielt in diesem Park oder passiert das mehr so an anderen Plätzen?
Nee, in dem Park jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich wirklich auch Möglichkeiten, weil sie lieben Boule, aber in Südfrankreich spielen sie Pétanque.
Ach, das ist der Unterschied. Es gibt Boule und Pétanque, natürlich.
Also, das ist sozusagen der Oberbegriff und Pétanque ist das Typische hier im Süden und sie sind eigentlich alle verrückt nach Pétanque und es ist auch ganz schön zu beobachten, mal Frauen, mal Männer, mal gemischt, aber es ist wirklich ein Volkssport.
Weißt du, was ich immer total schön fand, wenn ich da war, die alten Herren zu beobachten. Ja. Also das ist extra schön, weil so viel Stil, wie die haben und so toll, wie die miteinander umgehen.
Ja, so fein eben.
Ja, wirklich fein. Was ich ja immer besonders toll finde, egal wo ich bin, und da gehe ich auch immer rein, das sind Klöster, Kapellen, Kirchen. Und davon gibt's ja in Aix auch eine Menge. Was kann ich mir denn anschauen? Oder was sollte ich unbedingt gesehen haben, um ein bleibendes Bild mit nach Hause zu nehmen?
Also tatsächlich eigentlich zwei Kirchen. Das wäre einmal die Saint-Sauveur-Kirche. Das ist diese Erlöserkirche, weil da haben wir wirklich aus Römerzeit dann dieses Baptisterium, dann dieser Kreuzgang aus dem 13. Jahrhundert, dann diese Hauptkirche, wo jedes Schiff anders gebaut wurde, bis über die Gotik, dann in den Barock hinein. Und auf der anderen Seite vom Cours Mirabeau, da ist das sogenannte Mazarin-Viertel, das dann erst dazu gebaut wurde. Und da ist noch eine Kirche, die Malteserkirche. Das war dann die Grablege eigentlich für die Grafen der Provence. Und die hat man jetzt übrigens ganz toll neu wieder restauriert. Ist ganz hell, sieht fantastisch aus. Und da kann man sich wunderbar auch aufhalten. Ganz schlicht. Und die Gäste finden auch mal diese Kirche so ein bisschen überraschend.
Schön. Mhm. Das ist dann der Moment, wo du dann auch den entsprechenden Sound einspielst über die Kopfhörer.
Zum Beispiel.
Wo es ein bisschen andächtig zur Sache geht.
Ja. Und man merkt ja auch, dass es auch den Menschen gut tut. Mhm. Einfach so wirklich dieses Thema mit allen Sinnen was zu erleben. Also nicht nur immer hören, sondern auch, wie gesagt, dass man mal was riecht. Übrigens auch beim Lavendelsäckchen ist auch so nett.
Da hält es wieder hoch.
Ja, weil die Gäste, die riechen immer dran und sagen, das nehme ich nicht, weil das riecht nicht so stark.
Oh.
Aber die Produzenten sagen immer, wenn das nicht mehr riecht, ihr müsst es einfach nur drücken und dann fängt es wieder an zu riechen. Mhm. Also das hat nichts mit alt oder neu zu tun, sondern damit aktiviert man das Ganze wieder.
Wie lange hat man denn was davon, wenn es original aus der Region ist?
Wirklich, paar Jahre.
Ja, so lange?
Ja, mehrere Jahre.
Okay.
Und ich versuche eigentlich auch immer meinen Gästen eigentlich eins so als Geschenk mitzugeben, dass sie immer noch was als Erinnerung an die Provence haben.
Schön.
Ja.
Wie musikalisch ist denn Aix-en-Provence eigentlich? Wenn ich zum Beispiel abends mit dir auf der Piste bin, Clubs, Bars, vielleicht Live-Musik, was kann ich da erleben?
Ja, also da hat sich jetzt auch letztes Jahr was Tolles, Neues ergeben. Und zwar auf dieser großen Prachtstraße gibt es ein Restaurant im Sommer, die machen Tanzkurs.
Ach, wie schön.
Und zwar immer zwischen einem Gang eines Menüs. Und der Tanzkurs findet aber vor dem Restaurant statt, also auf dem öffentlichen Gehweg. Und das heißt, also wenn ich jetzt nicht dort einen Platz bekommen habe, zum Essen, kann ich mich auch dazu gesellen, kann da mitmachen und da ist einer mit dem Mikrofon und der zeigt einem dann die Schritte und es ist einfach eine super Stimmung. Man kann sich dann auf eine Bank auch setzen und nur zuhören und es macht wirklich auch große Freude.
Also mehr Frankreich geht ja gar nicht.
Ja.
Im Kopf habe ich da wirklich traumhafte Bilder und das im Sommer herrlich.
Ja, und es ist halt auch lange hell. Das ist halt auch dieses Licht, wo auch nicht zufälligerweise alle Künstler immer drum gerungen haben, das einzufangen und tatsächlich das erlebt man. Also es ist wirklich vor Ort und man muss natürlich noch einen Mann nennen, den haben wir noch gar nicht genannt, das ist Paul Cézanne.
Ja.
Er ist tatsächlich in Aix-en-Provence geboren, er ist gestorben, er wird als der Vater der Moderne gesehen und wir beschäftigen uns natürlich auch mit ihm, weil jeder hat mit Cézanne irgendwann schon was zu tun gehabt. Und dann sieht man halt auch wieder, dass so ein Mann tatsächlich von Weltbedeutung ist, aber im Leben eigentlich nicht diesen Ruhm gekriegt hat. Mhm. Und wir sind auch in einem Museum, das Musée Granet. Das hat heute zum Beispiel 8 Leihgaben, besitzt aber kein einziges Original.
Oh.
Also sie machen heute alles für Cézanne mit so Pflastersteinen auf dem Weg von Cézanne, wie er dort in der Schule war, wo sein Elternhaus war, wo er studiert hat. Und tatsächlich, es gibt heute noch ein Atelier oberhalb der Stadt. Und wenn es nicht gerade restauriert wird, wie aktuell, dann gehen wir dort auch hin. Und das ist bezaubernd, weil man hat wirklich das Gefühl, der Meister ist jetzt gerade aus der Tür herausgegangen.
Schön. Annette, das war ein aufregender und sehr lebhafter Tag mit dir in Aix. So viel Provence hatte ich wirklich lange nicht. Und ich habe jetzt übrigens noch mehr Lust, im nächsten Urlaub dort mal nach dem Rechten zu sehen in der Region. Also mich hast du definitiv gekriegt, keine Frage. Aber sag mal, wann merkst du denn bei deinen Gästen, dass sie mit dir in den letzten Tagen intensiver leben konnten?
Also wenn wir halt zusammen unterwegs sind und man hat so eine gemeinsame Zufriedenheit oder so eine Grundstimmung, so eine gemeinsame Ruhe oder dass es so ein eingespieltes Team ist.
Ach super.
Und es ist natürlich auch so ein Highlight, immer sowas wie ein Picknick, wo wir dann die Spezialitäten probieren können und einfach auch da miteinander sitzen. Und man kann das einzeln sich zwar kaufen, aber das ist nicht so schön, wie man es halt miteinander macht, miteinander isst, trinkt, genießt, sich unterhält. Das ist für mich eigentlich auch immer so ein ganz besonderer Moment, wenn jeder mit jedem spricht und halt jeden auch wertschätzt. Es ist einfach das Tollste, wenn man miteinander unterwegs sein kann.
Ein schönes und sonniges Schlusswort von dir, Annette Lauterbach. Vielleicht schon bald an ihrer Seite, wenn es mit Studiosus in die Provence geht. Vielen Dank fürs Lustmachen, Annette, für das Gefühl von Urlaub und die neuen Anreize, die auch ich mitnehmen werde. Dankeschön dafür.
Sehr,
sehr viel Spaß gemacht.
Danke, ich finde es auch sehr schön. Danke.
Und wenn auch Sie zu Hause oder unterwegs noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, über die Regionen, die Sie besuchen wollen, dann gehen Sie auf studiosus.com. Da gibt es noch mehr Infos zu allem, was Sie zu Ihrer Reise wissen müssen und natürlich auch weitere Folgen von diesem Podcast mit den Kolleginnen und Kollegen von Annette. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.